Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Es ist Samstag, der 15.05. und heute hat meine große Schwester Geburtstag. Ja, ich bin nachher noch auf Geburtstagsbesuch, besonders schön. Ansonsten, was passiert in der Welt? Im Nahen Osten regnet es Bomben, ja, ist alles nicht so schön, eigentlich nur negative Nachrichten. Aber hey, die Impfkampagne in Deutschland schreitet voran. Ich habe gelesen, Inzidenz ist wieder unter 100. Ja, ein sehr mixed bag of feelings und Ereignisse. Und genauso gemischt fühle ich mich heute. Ich bin noch nicht so richtig wach, aber freue mich trotzdem, dass mir virtuell wieder Felix gegenüber sitzt. Hallo Felix.
Hallo Konstantin.
Ja, welch komische Stimmung. Ich bin heute zum ersten Mal seit langem wieder ohne Koffein wach geworden. Und ich habe das Gefühl, ohne Koffein braucht mein Körper irgendwie 3 Stunden. Mindestens, bis irgendwie so ein Zustand wie Wachheit erreicht ist. Ich glaube, das ist ein Zeichen davon, dass ich mir das langsam mal angewöhnen sollte, oder?
Ich habe keine Ahnung. Also es ist halt, ich habe mehrere Dinge dazu gelesen mal. Zum einen habe ich mal, hier, drop mal in die Comments, ob das stimmt. Und zwar habe ich einmal gelesen, dass tatsächlich so ist, dass man sich an das Koffein aus Kaffee sehr schnell gewöhnt.
Ja.
Und das, was man dann hat, sind gar keine unbedingt so Koffeinierungserscheinungen. Also es ist nicht so, dass der Kaffee so besonders viel macht und dich besonders viel wach macht, sondern das sind Entzugserscheinungen, weil du Koffein gewohnt bist.
Ja, voll.
Und wenn du dir halt nicht jeden Morgen irgendwie dein Koffein reinballerst, dann kriegst du halt entsprechende körperliche Entzugserscheinungen.
Das ist voll krass. Aber mein großer Bruder hat mir mal erzählt, er kriegt Kopfschmerzen, wenn er keinen Kaffee trinkt.
Ja.
Das ist so heftig.
Ja, aber so ist das halt bei manchen Leuten. Und dann ist ja auch nochmal so, dass das Koffein aus Kaffee wohl gar nicht so lange vorhält, sondern eher nur mal für kurze Zeit wuschig macht.
Aber ja, nicht voll.
So, aber so. Ich habe gestern habe ich zum Beispiel auch super schlecht geschlafen. Ich war den ganzen Tag so super müde und so um den Mittag rum habe ich so ein richtiges Tief. Kennst du das?
Wenn
du
das so ist ganz normal. Das ist ganz normal. Da kann ich dir jetzt zum Beispiel auch etwas zu erzählen. Ich kann dir nicht ganz wissenschaftlich begründen, warum, weil ich mir das nicht genau merken konnte. Aber von unserem natürlichen Schlafzyklus ist es rein biologisch völlig natürlich, auch wenn du kein Koffein trinkst, dass so around the 2 PM-Mark ungefähr so ein Mittagstief eintritt. Egal, ob du gegessen hast oder nicht, egal, ob du Koffein getrunken hast oder nicht, das ist einfach der Rhythmus, den wir haben. Mm. Ist ganz natürlich.
Ja, schön zu hören. Also,
ich empfehle von Matthew Walker, Why We Sleep, das Buch. Der hat auch diverse TED-Talks auf YouTube. Der ist Neurowissenschaftler und Schlafforscher im Spezifischen, hat ganz viel dazu gemacht, dass es wichtig ist, 8 Stunden zu schlafen und dergleichen. Und der kann das besser begründen als ich. Ich möchte euch da jetzt keine Bro-Science ans Herz legen. Ich weiß nur, dass es ein natürlicher Rhythmus ist, dass wir um diese Uhrzeit uns müde und matt fühlen.
Ja, spannend. Aber das ist halt auch einfach so ein Ding, ne? Gestern und dann. Aber das ist auch wieder dieser Tage super schwierig. Plötzlich wird man matt und man denkt sich, oh, Erschöpfung? Das ist, glaube ich, auch ein Symptom.
Ach Gott, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war in meinem Leben schon so oft erschöpft, dass ich das irgendwie nicht mit Corona assoziiere. Aber es gibt ja auch so verschiedene Arten von Erschöpfungen. Von daher weiß ich schon, was du meinst. Es gibt auch Erschöpfungen, die mir Angst machen, Erschöpfungen, wo ich denke, ja gut, dann lege ich mich jetzt hin.
Ja, genau. Also es ist auch immer so, wenn ich nachvollziehen kann, wo es herkommt, ja, immer irgendwie besser, als wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin jetzt einfach schlapp.
Ja, so. Voll.
Aber dann gestern Mittag war ich wirklich so knapp an der Grenze zur Ohnmacht irgendwie. Also nicht so diese, sondern es war halt wirklich so, ich habe mich so
Passing out.
Ja, mein Freund Johannes war da und wir haben zusammen Scum geguckt, eine norwegische Teenager, Serie, Dramödie. Scum war so erfolgreich, dass es davon internationale Ableger gibt, übrigens tatsächlich, amerikanische, italienische, französische und auch einen deutschen Ableger. Und dieser deutsche Ableger heißt Druck.
Dreck?
Nee, Druck.
Ach so! Das
Druck.
Ist ein Ableger. Das
Druck
wusste ich gar
bei
nicht.
Funk.
Ja, das ist so eine YouTube-Serie.
Ja. Mhm. Das kommt von Scum. Der norwegischen Wir ficken alle miteinander Serie. wo es nur um Teenager geht.
Klingt nach einer normalen, Serie für Teenager.
Ja, aber du musst ja überlegen, das ist eine Serie, die ist, also die hat teilweise sehr explizite Inhalte, also keine nackten Körper oder sowas, das wäre auch nicht legal gewesen. Aber so alles, was man so machen kann, an der bis zur Grenze der Legalität, ja. Das lief ja jetzt nicht unbedingt irgendwie so nachts um, weiß ich nicht was, auf dem hinterletzten Regionalsender, sondern auf dem norwegischen Äquivalent zu ARD und ZDF.
Ja.
So. Also das war auch keine YouTube-Serie, so wie Druck. sondern halt tatsächlich eine Serie, die auch auf der Webseite lief, aber halt tatsächlich auch im Fernsehen. Ja. Und ja, da sind auch ganz interessante musikalische Dinge dabei, so ein Lied, das heißt Scheiken, ja, mit dem Refrain, wo es heißt, heute Nacht ist es erlaubt, eine Hure zu sein.
Okay. Ja. Ja, der öffentlich-rechtliche Teil in Norwegen traut sich ein bisschen mehr als die ARD auf YouTube mit Druck. Also schaut mit am Druck diese Folge auf jeden Fall. Ja, so ist es. Und jetzt sitzen wir hier, Männer die müde. Und
Männer die müde, Menschen die müde. Müde.
Machen eine neue Folge. Ja, mhm. So ist es. Wie geht es dir denn ansonsten so? Wie sah es mit der Angst aus, abgesehen von deiner Müdigkeit und dem Weinen diese Woche? Wie war deine emotionale Verfassung? Fragen wir mal so.
Also, das ist so albern. Es ist jetzt ungefähr einen Monat her, seitdem ich meinen neuen Job angefangen habe. Und seitdem ich meinen neuen Job angefangen habe, habe ich gefühlt so wenig Zeit dafür, um noch über, also das ist, ich weiß noch nicht ganz, ob das positiv oder negativ ist.
Ja.
Aber ich habe halt gefühlt irgendwie keine Angst. Keine Angst dafür, nein, ich habe keine Zeit dafür, groß Angst zu haben, weil ich immer mit irgendwas beschäftigt bin.
Ja.
Das hat bestimmt auch Nachteile. Aber es führt halt vor allem dazu, dass ich irgendwie viel das mache, was ich machen sollte und nicht, irgendwie, oder darüber nachdenke, das zu tun, was ich tun sollte und halt nicht einfach irgendwas mache. Das ist nämlich so das, aber ja, also weiß ich nicht. Hin und wieder in letzter Zeit immer wieder ein bisschen einsam gefühlt, ja.
Hm.
Aber so ist das halt, ne? Das machst du auch nix manchmal. Und ja, ich weiß gar nicht. Nee, also es ging. Ich war das irgendwie so preoccupied mit anderen Sachen, dass ich nicht. Und bei dir?
Ja, nicht ganz so gut leider. Ich habe im Moment so viel zu tun, dass sich das negativ auf meine Verfassung auswirkt und
das ist
ich
doof.
eine Menge Angststörungsbegrüßungen letzte Woche hatte auf jeden Fall. Bei mir schlägt sich das vor allem im Schlaf nieder. Also das Einschlafen ist so viel schwerer, wenn meine Freundin nicht hier ist, habe ich festgestellt. Das ist wirklich das ist wirklich so ein Schlafmittel. Also erst wenn wir im Bett liegen, ne, zusammen, aber dann bin ich irgendwie so viel entspannter grundsätzlich und mir fällt es auch so viel leichter, einfach an nichts Schlimmes zu denken oder den Tag Revue passieren zu lassen, sondern ich bin dann einfach ruhig und schlaf ein. Ja. Das gibt mir irgendwie ein großes Sicherheitsgefühl und wenn ich alleine bin, dann ist das leider der Zeitpunkt, wo viele Sachen mir nochmal durch den Kopf gehen oder ja, vielleicht auch gar nicht das, wo ich hellhörig werde auf so körperliche Symptome, was wir ja auch schon ganz oft besprochen haben. Also das bricht auch überhaupt nicht aus. So ist es nicht, aber es ist halt genug da, dass ich nicht einschlafe. Und ich habe auch oftmals das Problem, dass ich dann zu spät ins Bett gehe und dann mir so denke, so, du musst jetzt einschlafen. Du hast jetzt noch 7 Stunden, jetzt ist noch gut. Wenn du jetzt noch eine Stunde wach liegst, dann ist morgen tot. Und so war es dann auch. Also ich war diesen Mittwoch, ich hatte eine sehr kurze Arbeitswoche, war ich einfach platt und habe mich dann am Mittwoch krank gemeldet. Ich war einfach chronisch erschöpft. Und ich habe auch dann das Gefühl gehabt, dass es auch mein Recht ist, mich erschöpft zu fühlen und das auch als Krankheitszustand wahrzunehmen und deshalb nicht zur Arbeit zu gehen. Also ich hatte wirklich kleine Krankheitssymptome aus Stress. Und habe mich dann so platt gefühlt, dass ich einfach nicht gesehen habe, wie ich es heute vor die Tür schaffe. Geschweige denn produktiv in der Kita. Und da das dann im Zweifel ja auch auf die Kinderwechselwirkung ausbaut, habe ich dann gesagt, nee, ich lasse es heute, ich bleib zu Hause. Und das war genau das Richtige. Genau, geweint habe ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall emotional instabil gefühlt, dass das jederzeit hätte passieren können. War nicht so eine tolle Woche. Aber jetzt war Gelegenheit, Sachen zu erledigen, sodass ich nächste Woche auf eine hoffentlich etwas stressfreiere Woche zublicken kann. Wie sagt man, dass ich
blicken,
nächste Woche
hinblicken.
Dass ich auf hinblicken, dass ich auf eine etwas leerere Woche hinblicken kann, genau. Ja, also. Und so kommen wir genau zur 10-Minuten-Marke auf unser heutiges Thema zu sprechen. Wir haben überlegt, worüber wir diese Woche sprechen können und zwar mal wieder nach einer etwas laberigeren Folge und wir möchten heute über Produktivität sprechen, denn das ist das, was meine Woche enorm ausgemacht hat, produktiv sein. Und was das Ganze so macht, vor allem auch mit Angst. Jetzt hast du schon gesagt, ich hatte gar keine Zeit für Angst. Jetzt habe ich gesagt, das hat bei mir Angst hervorgerufen. Wir sehen also, da ist eine Menge Spielraum. Und auch was so gesellschaftlich transportiert wird an junge Menschen, was Produktivität angeht, Arbeitsformen, Selbstwert und Arbeit, all solche Sachen. Ich muss sagen, ich habe seit 3 Wochen, nee, stimmt gar nicht, also ich würde sagen, seit einem Monat schon, habe ich einen sehr guten Workflow und kann meinen Unikram wirklich sehr gut abarbeiten. Ich setze mich jetzt wirklich hin, ich mache die Vorlesung, ich mache das ganz intensiv, ich höre mir die Vorlesung an, ich halte die Vorlesung an, das ist ja alles online, ich kann das also stoppen und pausieren und so. Ich schreibe ganz fleißig mit, jedes Mal so 10 Seiten und mache dann nochmal Karteikarten aus diesen 10 Seiten und dann spreche ich mir sogar das Gelernte nochmal auf Band. Schalt den Verstärker ein, Justus. Nein, Spaß. Auf mein Handy und höre mir das auf dem Weg zur Arbeit an. Ich lerne also über viele Kanäle und ganz vorbildlich und habe auch wirklich bisher sehr stringent daran gearbeitet. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo ich festgestellt habe, das ist schön, dass ich das schaffe und das ist auch soll so sein. Ich erfülle meine Pflichten damit. Ich bin sehr produktiv, aber es macht mich überhaupt nicht glücklich. Im Gegenteil, sondern es ist so, dass mich das erschöpft und dass mich das auslaugt und dass das auf meine Lebensqualität einen sehr negativen Einfluss hat, dass ich im Moment so produktiv bin, in Anführungszeichen. Also ich würde sagen, ich mache neben den 30 Arbeitsstunden im Moment pro Woche so 15 bis 20 Unistunden und die sind auch nochmal anders anstrengend, wenn man davor gearbeitet hat, logischerweise, und sind auch so anders anstrengend. Also Lernen in dem klassischen Sinne ist, finde ich, was anderes als Arbeit, als Abruf. Und ja, ich fühle mich konstant ausgelaugt und fertig. Und ich verstehe nicht, was dieser Produktivitätshype gerade im Arbeitssinne ist. Ich habe es diese Woche wirklich nicht verstanden. Jetzt habe ich diese Woche eine Vorlesung aufgeholt. Ich war eine Vorlesung hinterher, habe eine Woche zu spät angefangen, also auch irgendwo selber schuld. Und bin jetzt wieder back on track. Aber ich wünschte, ich könnte sagen, dass mir dieses Produktivsein, wovor ich mich jahrelang gedrückt habe, irgendwas gegeben hätte, aber es ist nicht der Fall. Und jetzt sitze ich hier und nehme produktiv einen Podcast mit dir auf, Felix. Das ist doch schön. What's your take on that?
Ja, also es ist, ich finde immer, es wird einem sehr, sehr viel verkauft mit Bezug auf Produktivität, aber gerade auch mit Bezug auf Arbeit und Produktivität, also so Lohnarbeit, ja. Also das, wofür man bezahlt wird. Und da ist es, also da gibt's gerade, vielleicht gerade in Deutschland, ich kann das jetzt international gar nicht so gut in Vergleich setzen, vielleicht sollte ich das einfach nicht machen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier so ein Klima haben, wo Menschen viel und gerne nach ihrem Fleiß auch, ja, Produktivität, Fleiß, das ist ja quasi vielleicht einfach das Gleiche,
was man damit meint. Ist ein urdeutsches Merkmal, ne? Auch?
Schon, oder? Es ist auf jeden Fall ein deutscher Stereotyp, so, die fleißigen deutschen Arbeiter, Bienchen.
Ja, auf jeden Fall.
Und
fleißig, pünktlich.
Ja.
Irgendwie sowas.
Fleißig, pünktlich, humorlos.
Trocken.
Trocken.
Männlich.
Die männlichen Deutschen. Alle. Ja, und ja, das wird einem so viel vorgekaut und da gibt es so viele verschiedene Varianten von, ne? Also zum Beispiel dieses, da habe ich gestern mit einem Freund drüber gesprochen, haben auch gesagt, boah, weil wir guckten Scum und da gab es eine Szene, wo das eine Mädel mit dem einen Kerl im Bett lag und die spielte montags um 8:30 und dann sagte mein Kumpel so, müssen die nicht mal bald in die Schule vielleicht? Und dann war das auch noch ein Punkt, der angesprochen wurde in der Folge und sowas. Aber es ist wohl ja tatsächlich so, dass in Norwegen die meisten Leute oder die meisten Schulen tatsächlich erste Stunde nicht so früh haben wie wir.
Ja.
Und dann habe ich
mich nochmal, Rückbezug ja, auf Schlaf. Völlig
sehr sinnvoll. Ungeeignet. Und ich habe mich da, nochmal dran erinnert, wie das so ist. Und ich bin wieder drauf gekommen, so erste Stunde Schule war bei uns ja immer 7.50 Uhr, ne?
Ja, am LG 7 auf jeden Uhr. Fall, an der BBS weiß ich es nicht mehr.
Ja, aber genau, aber ich glaube auch, 7.50 Uhr, 8 Uhr.
Bis
ja,
also 8.35 Uhr, 45 Minuten, weiß ich ja. Ganz genau.
So. 7 Uhr fucking 50. Und dann muss man überlegen, da warst du ja schon in der Schule drinne.
Du saßt auf deinem Platz um 7
Uhr. Du saßt auf deinem Platz, die Stunde hat angefangen. Das heißt, du warst ja schon bestenfalls irgendwie, naja, sagen wir mal 10 Minuten schon da oder 5. Ja. Und dann bist du entsprechend aufgestanden, gefrühstückt, hast irgendwelche Sachen gepackt und bist dann losgeeiert. Natürlich warst du dann auch in den ersten zwei Schulstunden so völlig geistesabwesend. Ja. Also das, ne, und ich, also ganz ehrlich, ich könnte das, glaube ich, heute gar nicht mehr regelmäßig so früh aufstehen, dass ich um 7.50 Uhr, um 8 Uhr irgendwo sitze und irgendwas mache.
Ja, du musst ich doch mein, produktiv sein, das, Felix. Wann, wenn ja, nicht morgens? Genau, kennst du nicht diese ganzen so, How to wake up at 5 a.m. Videos?
Nein? Ja, ja, aber das ist ja auch dieser, doch, aber das ist ja dieser bescheuerte, irgendjemand hat das mal so als preußischen Leistungszwang betitelt, ja, das fand ich auch ganz gut. Ja, dieses sehr, sehr preußische, diese preußische Tugend des frühen Aufstehens, ne? Wie ein Immanuel Kant. Morgens um 5 kommt unser Kammerdiener bei uns in die Bude rein und sagt, es ist Zeit. Nee, tatsächlich hat sich Kant immer mit den Worten wecken lassen, es ist Zeit.
Hat er das auch so festgelegt? Das ist ja furchtbar.
Ja, sein Kammerdiener kam jeden Morgen um 5 Uhr bei Immanuel Kant in die Bude rein und hat gesagt, es ist Zeit. Und ich meine, ey, ganz ehrlich, spätestens nach dem dritten Tag, dass morgens um 5 so ein komischer Vogel bei mir am Bett steht und sagt, es ist Zeit. Da wäre ich doch schon mal rückwärts aus dem Bett gestolpert und hätte gesagt, Junge, lass mich dass doch bitte gehst. Einfach schlafen. Ja, es ist
Zeit, dass du gehst, auf jeden.
Ja, also und dann, aber danach richten wir halt große Teile unserer Gesellschaft immer noch aus. Ne? Also wer früh aufsteht, ist ein produktiver Mensch, ist ein guter Mensch. Ja, Produktivität gleich Selbstwert, beziehungsweise gleich Wert einfach. Ne? Produktive Mitglieder der Gesellschaft, auch ein schöner Ausdruck. Und mit Produktivität ist ja aber gar nicht so in dem Sinne oft gemeint, von wegen man erschafft was. Das würde ich behaupten, ist ja Produktivität generell, ne? Mhm. Dass man so sagt, man erschafft was. Sondern es ist ja gemeint, man macht insbesondere und vor allem Lohnarbeit. Also Produktivität ist immer das, was entweder dazu führt, dass du bessere Qualifikationen im Berufsleben hast oder was Teil deines Berufslebens ist. Aber es ist nichts, woran du Spaß hast und es ist auch nichts, was irgendwie keinen weiteren finanziellen, monetären oder irgendwie lebensbereichernden Nutzen hätte. Beispielsweise man kann Sport als Produktivität abhaken, wenn man es macht, damit man gesünder ist. Wenn man den Sport macht, damit man Spaß daran hat, wird es schon wieder schwierig, weil Produktivität und Spaß sind, glaube ich, so im Gesamtverständnis dieses Themenkomplexes nicht unbedingt vereinbar.
Ich glaube, auch als produktiv wird alles gesehen, was ein Hindernis überwindet. Da hatte ich gerade eben noch mal eine dieser schrecklichen Self-Help-Videos auf YouTube zugesehen. Da wird auf den Autor Stephen Pressfield verwiesen. Der hat im Endeffekt ein Leben daraus gemacht, Bücher über Produktivität und kreatives Arbeiten zu schreiben, während er kein besonders kreatives Buch oder Roman, also das genau, was er zu fördern versucht hat, selber geschrieben hat. Ist einfach ein Self-Help-Autor. Und der redet auch immer davon, dass man Resistance überwinden muss. Also das, was uns davon abhält, kreativ zu arbeiten und uns hinzusetzen und einfach Dinge zu tun. Das ist die sogenannte Resistance. Und alles, was diese Resistance überwindet, ist quasi dann produktiv, wenn man da so ein bisschen zu Ende denkt. Ne? Und er hat dann noch so anderes, er hat ein eigenes Begriffssystem, was aufeinander aufbaut. Und es ist alles ganz merkwürdig, ideologisch. Und im Endeffekt geht er davon aus, dass es so zwei Versionen unserer selbst gibt. Es gibt das jetzt verwechsel ich das bestimmt, aber das Ego und das Self, da hat er sich so ein bisschen an die Psychologie angelehnt, ohne das so richtig durchzuziehen konsequent. Und das Ego, das ist quasi das, was im festen Mindset, jetzt droppe ich schon wieder so ein paar Begriffe, verweilt und was sich auf den aktuellen untätigen Zustand festgelegt hat. Und das Self, das ist so unser wahres Ich, was sich wie sagt man, sich selber ausdrücken, ausleben. Oh, wie sagt man das denn?
Ja, das halt.
Fulfillen möchte.
Erfüllen.
genau, was ein erfülltes Leben führen möchte und was sozusagen die wahre Triebkraft unseres Lebens zum Ausdruck, zur Entfaltung, das war das Wort, bringen möchte. Es ist eine ganz absurde, komische, fast schon esoterische Ausdrucksweise. Aber so die Kernbotschaft, was jetzt auch schon durchklang bei dem, was du gerade erzählt hast, das Überwinden von Widerstand und von Hindernissen, das ist Produktivität. Und deshalb auch dieses Aufsteh-Ding. Also wir gehen deshalb davon aus, dass Menschen, die früh aufstehen, besonders produktiv sind, weil in diesem Hindernisüberwinden des frühen Aufstehens bereits der erste Erfolg verbucht wird. Also in dem Moment, wo ein Mensch um 4 Uhr morgens aufsteht, dann hat er ein Hindernis überwunden, der kann nur produktiv sein. Wenn er dann 4 Stunden zockt und das einfach nur morgens tut, weil, keine Ahnung, bei WoW dann die Server schön leer sind oder so, das interessiert wiederum nicht. Aber wer um 4 Uhr aufsteht, der hat schon mal so ein richtiges produktives Charaktermerkmal.
Mein Vater steht seit Jahren sehr, sehr früh auf. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Und das Erste, was er macht, ist, er macht sich einen Kaffee, setzt sich an den Rechner und spielt Videospiele für 2-3 Stunden. und warum macht er das? Ganz einfach, er macht es deswegen, damit er, wenn der Rest des Haushalts quasi aufwacht, schon auf einem Level ist, dass er mit ihnen interagieren kann. Mein Vater ist nämlich der tödlichste Morgenmuffel der Welt.
Finde ich total sinnvoll, ja.
Und da ist seine Combat-Strategie einfach, na gut, wenn ich halt schon 3 Stunden wach bin, dann bin ich ungefähr genau so schlecht gelaunt, dass man mit mir umgehen kann. Das ist dann so eine Variante. Aber er ist da ja auch, ich meine, Papa, no offense, aber so wie ich das wahrgenommen habe in meiner Kindheit, warst du in der Zeit nicht unbedingt produktiv. Meistens.
Ja, ich hab da einen Opa, der auch immer mit dem Morgengrauen aufgestanden ist und für den produktive Dinge noch sehr viel weniger New Work mäßig waren, sondern mein Opa war erst auf dem Bau, Polier, und dann, als er dann mit, wie das so war, mit Anfang mit 50 in Ruhestand gegangen ist. Oh Gott, wie absurd das in der heutigen Zeit scheint, wo wir einfach keine Rente mehr haben. Ja, da hat er natürlich nichts zu tun, ne? Und war gesundheitlich auch noch so weit fit, dass er viel machen konnte. Und hat sich dann um seine Bienen gekümmert. Also so ein ursinnvolles Ding, weißt du? Und hat dann, ich weiß gar nicht, was der morgens alles gemacht hat, aber der war mit dem Morgengrauen wach und hat dann Dinge getan. Sinnvolle Dinge. In der Werkstatt oder mit dem Honig und so. Und ist solchen Sachen nachgegangen. Aber das ist so der, für mich so der Archetyp des produktiven Schaffers, weißt du? Steht morgens auf und kümmert sich um Handwerk, Bienen, solche Sachen. Es hat auch was Cooles, es ist irgendwie total schön. Und ich bin sicher, der hatte auch immer absolute Freude. Aber ich glaube auch, dass das jemand auch sicherlich ist, nicht nur er, sondern andere Menschen, die so arbeiten, die es nicht auf dem Hintern hält, weißt du, die Hummel im Hintern haben und die was tun müssen, um klarzukommen. Das ist so eine ganze Generation, wahrscheinlich so, also der, wann mag der geboren sein? Irgendwann 20er, 30er, ich glaube 1930, die so erzogen wurden, dass die Untätigkeit einfach nicht akzeptabel ist. Mhm. Es sei denn, du hast bereits einen vollen Tag hinter dir und dann Feierabend, ne? Sitzt du vorm Fernseher oder vom Radio, vom Transistorradio.
Ja, ja, also es ist so ein, da kommen wir auch irgendwie so ein bisschen, aber es ist, ja, es ist bei uns auch immer sehr verknüpft mit dem Selbstwert, ne? Und mit dem, mit der Persönlichkeit und dann ist man auch eine gute Person, wenn man das macht und so. Und man macht das ja aber aus anderen Gründen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wo ich so dachte, ja, das erinnert mich so ein bisschen an viele japanische Herangehensweisen auch, ne? Hier, das Land, in dem es das Wort Karoshi gibt für den Tod durch Überarbeitung. Wo sich auch ganz viel mit den Firmen, in denen man so arbeitet, identifiziert wird und, ne? Und wo man halt auch einfach, also das sind alles so Sachen, die habe ich jetzt nicht irgendwie aus popkulturellem Wissen, sondern das habe ich großenteils irgendwie von meiner Japanischlehrerin mal erzählt bekommen. Und die sagte, es ist zum Beispiel in Japan sehr üblich, dass man keine Freunde hat. Man hat Kollegen. Also man hat vielleicht ein oder zwei Freunde, die man noch irgendwie aus der Schule kennt oder sowas. Ja, aber auch in der Schule ist schon schwierig, weil Schule geht ja in Japan auch lange und danach müssen die Schüler ja machen ja Hausmeisterdienst. Ne?
Ach so,
das auch noch. Es gibt keine Hausmeister an japanischen Schulen. Die Schüler machen das immer wechselnd rumrum. Also wenn dann vorbei ist, wenn du Hausmeisterdienst hast, bist du noch da und wischt noch das Klassenraum oder sowas. Und dann bist du nachmittags zu Hause, dann machst du Hausaufgaben, dann gehst du schlafen. So.
Ja.
Ja, zwischendurch gehst du vielleicht nochmal irgendwie mit Freunden was essen oder sowas und wenn Ferien sind, ja gut. Ne? Aber sobald du dann im Arbeitsleben angekommen bist, ist ja dann auch nichts mehr. Ja, da gehst du halt arbeiten und du gehst mehr arbeiten als noch in Deutschland und dann nach dem Arbeiten gehst du gerne was trinken, aber mit Kollegen und dann gehst du halt schlafen und dann denselben Scheiß nochmal. So. Aber wo das da halt so eine Sache ist von wegen, war ja ein kollektivistischeres Land, ne, wo man so denkt, ja, okay, ich mache das jetzt für das Wohl der Allgemeinheit und für das Wohl der Firma, ja, und für das Wohl von irgendwie, ist es ja in Deutschland dann doch eher, schau mich an, was ich für eine geile Sau bin, dass ich so produktiv bin, ja. Und gerade so in neoliberalen Kreisen ist das, glaube ich, der größte Hintergrund für Selbstwert. So, also Hauptsache, du machst viel und du arbeitest viel und du ackerst viel und dann bist du potenziell ein guter Mann.
Es ist sehr schick, beschäftigt zu sein. Also wenn du fragst, wie geht's dir? Ach, ich bin so beschäftigt. Und deshalb fand ich das diese Woche so absurd, dass ich halt auch häufig Freunden sagen musste, ich bin total beschäftigt, aber das überhaupt nicht positiv meinte. Ne, also ich habe auch mit meiner Mutter telefoniert und das tat mir sehr gut in dem Moment, aber ich habe mich dann auch wirklich auch sagen hören, so ja, ich finde das aber absolut nicht gut. Ne? Also ich merke, dass ich Kapazitäten so sehr ausschöpfen muss für Arbeit, dass ich für andere Sachen überhaupt keinen Kopf mehr habe. Ne, unter anderem emotionaler Unterstützer für meine Freundin zu sein. Ich hatte da keinen Kopf für diese Woche. Also ich habe das getan, so gut ich konnte, aber das sind so Sachen, da gehen die Ressourcen verloren. Wenn du dich den ganzen Tag geistig und körperlich auslaugst, dann, also wie willst du dann anständig emotionale Stütze für jemanden sein? Es geht nicht. Ja, und ich finde das nicht schön, dass ich dann in solchen Momenten auch, weiß ich nicht, gegenüber Freunden sagen muss, du, wann anders? Sondern ich finde das schrecklich, dass dieser Fokus auf der Arbeit liegt und nicht auf meinem privaten Umfeld. Und das ist eben eine Sache der Gewichtung, ne? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und ich weiß auch, dass, also ich beklage mich auch nur jetzt situativ. Ich weiß, dass das irgendwann spätestens im September, wenn die Prüfung geschrieben ist, wieder vorbei ist. Aber es sind trotzdem 4 Monate meines Lebens, in denen ich mich wie Bilbo Beutlin wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen fühle. Das ist wirklich eine sehr gute Zusammenfassung. Hm. Wir haben das schon so normalisiert, dass du ab irgendeinem Zeitpunkt in deinem Erwachsenenleben in einem sogenannten Hamsterrad bist, dass ich ja schon auch irgendwie das Gefühl kriege, es gibt da überhaupt kein Ausweichen. Und egal, wie viel Bedeutung du dieser späteren Arbeit auch beimisst, also wie schön das Hamsterrad ist, es dreht sich trotzdem relativ unnachgiebig immer weiter und ich merke das ja selber, ich habe eine sehr erfüllende Arbeit, die Kita ist sehr erfüllend, es gibt so viele tolle Momente, aber es ist trotzdem anstrengend und zu wissen, dass es jede Woche einfach immer weitergeht, das macht mit mir als angstkranken Menschen schon manchmal die Sorge breit, dass ich dem nicht gerecht werden kann auf Dauer, dass es einfach Momente des Zusammenbruchs unweigerlich geben wird, weil meine Ausdauer so weit nicht reicht. Ja. Das habe ich diese Woche gemerkt. Also da, das ist ja auch so ein bisschen das Theme des Podcasts. Also wenn wir da jetzt gucken, okay, jetzt gehen wir da mal nicht aus Perspektive eines Otto-Normalverbrauchers, einer Otto-Normalverbraucherin ran, sondern wir gucken, was machen Menschen, die da vielleicht ein bisschen beeinträchtigt sind, dann muss ich in Bezug auf mich selber ganz ehrlich sagen, dass das für mich manchmal ein bisschen gruselig ist, da drauf zu gucken und zu sehen, wie Arbeit sich wandelt und dass das auch bei uns irgendwie immer mehr Lebensmittelpunkt wird, dass du auch bei in Berliner Startups gehst du, Freitag ist so Teambuilding Day, ja, da gehst du mit Kollegen bowlen oder Bowle trinken und hast
Bowlen
auch im Endeffekt
oder Bowle trinken, irgendwas mit B und O und Doppel-W.
So ungefähr, so aber im Endeffekt geht auch da der Fokus hin darauf, dass wir unseren Arbeitsort, wo es dann Yoga- und Karatekurse gibt und einen Kicker und danach gehst du saufen, wo die Arbeit also ein Ort wird, an dem du quasi 20 Stunden deines Lebens verbringst und vielleicht kannst du in der Zukunft ja auch da schlafen, dann brauchst du nämlich keine Wohnung überteuert in Berlin. Also ich sehe, dass das immer eine größere Rolle einnimmt, aber ich merke bei mir als angstkranker Mensch, dass das bei mir auch einfach sehr störungsförderlich ist, angstförderlich ist. Nun,
ja, voll.
Ich finde das sehr beunruhigend.
Definitiv. Es gibt da so ein Ding, das habe ich irgendwann mal, frage mich mal, auf TikTok oder sowas gesehen. Ne? Ich weiß nicht, wo es original her ist. Dann ist es, aber es ist so ein schöner Call and Response quasi. What is your dream job? Darling, I have told you several times before, I have no dream job. I do not dream of labor.
Das ist richtig, ja. Labor ist auch eine schöne Unterscheidung von so Arbeit, ja. Arbeit im Deutschen.
Genau, also das ist wirklich, wirklich gut. Also um das vielleicht für einige FollowerInnen, ZuhörerInnen mal kurz simultan zu übersetzen. Das war übrigens ein Witz mit dem Simulant, ja. Ich bin nicht wirklich so doof. Das nur mal kurz festhalten. auf die Frage hin, was ist denn dein Traumberuf, sagte dann die gefragte Person, Schatz, ich habe es dir schon mehrfach erklärt, ich habe keinen Traumberuf, ich träume nicht vom Arbeiten. Und ganz ehrlich, same. Wirklich nicht. Also ich glaube, also immer wenn ich träume, ja, auch irgendwelche, was weiß ich, was, man träumt ja allen möglichen Scheiß, ne? Man träumt von Sex, vom Weltuntergang, davor, dass man vor irgendwelchen Monstern wegläuft, was weiß ich, Aliens und alles Mögliche. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals davon geträumt zu haben, zu arbeiten. Du?
Ja, doch, aber immer solche Sachen wie Schriftsteller, Regisseur, solche Sachen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin wirklich meine eigene Triebkraft und ich mache das, weil ich etwas der Welt mit der Welt teilen möchte und nicht, weil ich Geld verdienen muss, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern es war immer im Sinne von später erschaffe ich etwas und das gebe ich dann der Welt, daran lasse ich die Welt teilhaben. Es war nicht im Sinne von ich gehe ackern, weißt du?
Nee, ich meinte auch tatsächlich eher so, also ich meinte ja auch so ganz generell im Sinne von, wenn ich jetzt schlafe und träume ich nicht vom Arbeiten.
Ja, so. Ja, höchstens davon, dass man bewundert wird, dass so einem positive Gefühle entgegengebracht werden, aber
ja,
nicht
irgendwie, aber also,
vom Prozess der Arbeit. Ne?
Es ist nicht so, dass ich jetzt einschlafe. Ich meine, wie traurig wäre das denn auch, wenn man einschläft und ich dann irgendwie von irgendwelchen komischen Inschriftenartikeln träume oder von irgendwelchen Datenbanken oder von irgendwelchen IT-Problemen.
Mein Vater füllt im Schlaf Excel-Tabellen aus, Felix. Es ist alles real, ja?
Oh Gott.
Insofern, und vor allem, das Geilste ist, also hier in intimer Familien-Insider, mein Vater füllt manchmal im Schlaf Excel-Tabellen aus und kann sie nicht abspeichern. Das ist der Albtraum dabei.
Oh nein.
Er kann sie nicht abspeichern.
Ist das so ein bisschen wie wenn man im Schlaf, wenn man im Traum aufs Klo muss, aber man findet keins?
Ja. Muss das oder sein. Dann ist es irgendwie mitten im Raum und alle müssten zugucken und man denkt sich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ja, genau. Er hat also auch schon absurde Träume gehabt. Insofern, da sieht man, wie krass sich sowas in den Schlaf einschleichen kann.
Mm.
Und es ist sehr schwierig, da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Also wir haben jetzt ja schon festgehalten, es gibt schlichtweg die Notwendigkeit zu arbeiten und auch ein gewisses Maß an Produktivität im Alltag haben zu müssen. Es ist weder gesund, dann zu sagen, dann mache ich jetzt, also meiner Meinung nach, Produktivität so als Lebensinhalt zu sehen, auch für den privaten Bereich, also immer nur besser zu werden. Also wir haben das schon mal so genannt, so diesen Sims-Lifestyle. Alles, was in meinem Leben existiert, hat so eine Fähigkeitenleiste und es ist Ziel meines Lebens, unterbewusst, weil es automatisch passiert, dass ich in all dem immer besser werde, bis ich irgendwann so Renaissance-Mensch bin und alle Kategorien meiner selbst optimiert habe. Ja, es ist aber, finde ich, genauso uncool, auch so zu zelebrieren, dass man jetzt gerade prokrastiniert und dass man gar nichts macht. Und ich finde, dass das auch nichts ist, was jemand gerne tut. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der einfach sinnlos auf Instagram oder YouTube scrollt. Ich glaube, dass das eher so Symptome einer entweder Überbelastung sind oder eines Gefühls der nicht ausreichenden Kompetenz für Sachen, die man eigentlich machen müsste. Also so Fluchtsymptomatik, weißt du? Ich müsste gerade lernen, fühle ich mich aber nicht stabil genug emotional oder habe ich nicht genug Selbstvertrauen, dass ich das hinkriege, jetzt mache ich irgendeine ablenkende Tätigkeit. Also ich glaube, dass so Hilflosigkeit und ich schaffe das eh nicht, das ist dann eben so dieser andere ungesunde Gegenpol und es ist so ein bisschen die Frage, was da jetzt Balance ist. Ne?
Ich glaube, es ist auch einfach einfacher. Also es ist einfacher, wenn ich jetzt mich eine Stunde irgendwie durch irgendwelche Reels auf Instagram klicke, ja, und die meisten davon sind halt irgendwie auch inhaltlich eigentlich gar nicht so herausfordernd und interessant und gehen mir auch völlig am Arsch vorbei eigentlich, ja, weil das ist der Versuch von nicht lustigen Menschen sehr, sehr komisch zu sein. Dann habe ich das halt gemacht. Und das ist auch nicht unbedingt, ne? Aber es ist halt auf der gleichen Seite, auf die gleiche Art und Weise ist es halt einfacher als alles andere, was man irgendwie tun könnte, weil das ist so passiv. Man kann das einfach so passiv nebenher machen und man muss sich da nicht groß Gedanken drüber machen, wie man damit jetzt umgeht, weil was man, warum denn auch? Insofern, es ist schon alles immer nicht so einfach damit und es ist halt komisch, dass uns das von allen Seiten immer vorgehalten wird, dass wir uns unbedingt daran halten müssen, dass es ein gewisses Maß von Produktivität gibt, dem man eben entsprechen muss. Und ich glaube, das Ding ist halt, es gibt da so viele verschiedene komische Ansätze, ne? Dieses find a job you love and you will never work a single day in your life.
Ja, oh, also es gibt Leute, die schreiben das auf Bewerbung,
Felix. Ja, finde eine Arbeit, die du liebst und du wirst dein ganzes Leben lang keinen einzigen Tag arbeiten.
Ja, ich kann widersprechen, weil ich meine Arbeit liebe und ich mich total ausgelaugt und kaputt fühle am Wochenende, insofern.
So. Und das ist einfach so dieses, diese Mehr davon, dass man in Lohnarbeit vor allem Erfüllung findet und dadurch irgendwie ein besserer und großartigerer Mensch wird, das, dem muss man, glaube ich, entgegenwirken. Es geht, also wir kommen nicht umhin, in unserer Gesellschaft arbeiten gehen zu müssen. Das ist ein trauriger Fakt des Lebens. Wir brauchen nämlich Geld und an Geld kommt man dieser Tage nur dadurch, dass man arbeitet.
Mhm.
Das ist, da kann man jetzt lange und komplizierte Diskussionen drüber führen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber letzten Endes ist es so, wer irgendwie leben will und wer auch die Schön, das ist ja so das Problem, ne? Wenn du deine Hobbys genießen willst, deine Freizeit genießen willst, dann musst du ja arbeiten gehen. Kommst ja nicht drum hin. Du musst ja arbeiten gehen. Es sei denn, du bist reich geboren, dann musst du nicht arbeiten gehen. Dann kannst du einfach machen.
Also ich finde schon, dass es total möglich ist, durch Arbeit Erfüllung zu finden. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die so auch denken und das Gefühl haben und damit erfüllt durch den Alltag gehen. Ich glaube aber auch, dass um in diese Position zu kommen, eine sinngebende Tätigkeit ausführen zu dürfen, schon ein großes Maß an Privilegien notwendig ist. Also der Mensch, der, weiß ich nicht, einen harten Job ausüben muss mit schwerer körperlicher Arbeit, der kann das ja auch tun, weil er auch keine andere Möglichkeit hatte. So, also es gibt Jobs, will ich damit sagen, die aus Notwendigkeit ausgeübt werden müssen. Und ich glaube, dass das der Großteil des Jobsektors ist, in dem wir uns gerade bewegen. Und ich glaube, dass es für einen enormen Großteil, nochmal einen größeren Großteil der Jobs, nicht unbedingt pauschal möglich ist zu sagen, das sind sinngebende Tätigkeiten, sondern das sind Jobs, die die Rechnungen bezahlen. Und ich glaube, Jobs, die die Rechnungen bezahlen, machen so den Großteil des Arbeitssektors aus. Mhm. Und ich finde es so ein bisschen als Versuch der Lohnarbeit, sich selbst ein neues Gewand zu geben, indem wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten dieses Sinnstiftende, so gerade für AkademikerInnen, so groß geschrieben haben. Es ist im Endeffekt für mich auch so ein Versuch, die Produktivitätskraft zu steigern. Ja, also in dem Moment, wo wir suggerieren, dass das alles sinngebend und auf so einer Metaebene wichtig ist, in dem Moment fällt es den Menschen auch leichter, sich dazu überwinden, zur Arbeit zu kommen. Und in dem Moment können wir auch so das Leben um uns drum herum so gestalten, dass wir uns als Arbeitskörper optimieren. Also wir haben jetzt ja schon davon gesprochen, dass solche Sachen wie gemeinsamer Sport oder gemeinsame soziale Unternehmungen von Betrieben, von Arbeitsstellen gefördert werden. Und im Endeffekt zielt das ja auch nur darauf ab, das Betriebsklima zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen. Also wir werden ja immer mehr zum Human Resource Material sozusagen. Mhm. Wir werden menschliche Ressourcen. Das ist ein ganz offizieller Begriff. Und es gibt dann so neue Begrifflichkeiten, die das Ganze neu bezeichnen, aber im Endeffekt doch nur so eine kodierte Version von du musst mehr arbeiten sind. Also sowas wie Growth Mindset. Ja, du darfst nicht, das ist auch so ein Stephen Pressfield Begriff, du darfst nicht das Fixed Mindset haben und dich auf so immer die gleichen Dinge konzentrieren, ohne dass du Aussicht auf Wachstum und Verbesserung hast, sondern du musst das Wachstums-Mindset haben und den Angriff nehmen, was dich besser macht. Und dann wird das schon funktionieren. Ich muss ganz kurz berichten, um mich selber dazu zu motivieren, zu lernen, habe ich das sogenannte StudyTube konsultiert. Das ist ein Abschnitt auf YouTube, wo Leute lernen, vier Stunden lang oder so, und das einfach streamen, sodass andere Menschen nebenbei auch lernen können. Und dann hat man sozusagen einen Study Buddy. Das ist ein sehr schönes Wort. Also einen Menschen, der mit einem lernt, virtuell.
Okay.
Und da bin ich auf jemanden gestoßen, der das 12 Stunden am Tag macht. 12 Stunden lernen. Mit Pomodoro-Technik, also eine Stunde lernen, Pause, Stunde lernen, Pause, Stunde lernen, Pause. Klappt für mich nicht. Ich brauche kürzere Einheiten. Genau, der hat nämlich auch davon gesprochen, er hätte ja das Growth Mindset. Und ich dachte mir so, Junge, du bist am Tag vielleicht wie viele Stunden wach? 18? Also wenn du zu wenig schläfst? 16, wenn du genug schläfst? Da bleiben jetzt noch 4 Stunden über für alles andere. Bist du sicher, dass das sinnig ist, was du gerade tust? Aber hey, seine individuelle Auslegung seiner Lebensstandards. Aber ich denke auch, dass da so weit internalisiert ist, Produktivität ist wichtig, dass die Grenze halt, also dass da keine Grenze mehr ist. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Grenze gibt. Ich glaube, dass Produktivität einfach immer begrüßt wird, je enormer sie gezeigt wird. Hm. Und dass es da jetzt nicht unbedingt eine Grenze gibt. Ja, aber jetzt übertreibst du auch wirklich. Sondern es ist im Zweifel einfach bewundernswert, wenn jemand so produktiv ist wie möglich und so viel sich mit Arbeit auseinandersetzt wie möglich. Und das sind Standards, die verkörpert werden nach außen, auf andere Menschen, die auch in jungen Jahren versuchen, sich irgendwie dazu zu finden und einzuordnen, die das versuchen zu übernehmen, und das ist für die nicht zwangsläufig gesund. Das vernachlässigt ja auch einfach die Perspektive darauf, dass wir keinen normativen Standard auch für Produktivität haben, wie wir ja an unseren eigenen Beispielen sehen, zumindest ich, meine Angststörung so, den wir alle übernehmen können, sondern wir müssen uns ja auch individuell irgendwo abholen.
Mm, unbedingt. Und es ist so dieses, da werden ganz, ganz viele interessante Märchen, würde ich behaupten, sind das aufgebaut, ja, von also auch allein schon dieses Mental Health Awareness von Unternehmen und Firmen und Universitäten und sowas, ne? Mhm. Was machen sie denn? Sie machen ja häufig dann so, ja, okay, und heute machen wir Mental Health Awareness Day. Für die Leute, die irgendwie überarbeitet sind oder andere psychische Probleme haben. Mental Health Awareness Day. Und da gab es dieses Meme. Dieses von dem, mit dem Hund, mit dem Ball, ja, wo der Hund mit dem Ball ankommt und sagt, Ball. Ja, dann werfe ich den jetzt. Nicht werfen, nur gucken. Und dieses Meme halt quasi wieder mit dem Mental Health Awareness, ja. Hier, Mental Health Awareness. Ja, okay, und jetzt kriegen wir auch entsprechend Mental Health Resources? Nein, ja. Nur Awareness, keine Hilfe.
Das gibt es, das ist schade, das ist doof, aber können wir nichts tun. Sorry.
Ja, genau, das ist so dieses, wir sehen ja, dass es euch schlecht geht. Das tut uns leid.
So. Punkt.
Und jetzt wieder, ne, jetzt ist auch, jetzt hast du auch lang genug da rumgesessen, mein Freund, jetzt kannst du auch mal wieder arbeiten gehen. Hopp, ja. Los, komm, Zeit ist Geld. Und das ist jetzt hier, da wird so viel auch komisch irgendwie, ach, an allen Ecken und Enden wird gespart, ne? Und an allen Ecken und Enden wird irgendwie versucht, alles möglichst, weiß ich nicht, effizient und wirtschaftlich auszurichten, ja? Und dann halt auch irgendwie im Privatleben. Und Leute, die dann tatsächlich irgendwann mal dran kaputt gehen, die werden ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dafür auch noch gelobt. Also wenn du dir einen Burnout einhandelst, ja, und dann irgendwann vielleicht mal tatsächlich umkippst am Arbeitsplatz, weil du einfach nicht mehr kannst, dann bist du ja irgendwie auch mehr oder weniger, entweder bist du halt zu schwach gewesen, gerade als Mann übrigens, dann hast du es halt einfach nicht verkraften können, bist du halt kein echter Kerl. Pff, lass dir mal ein paar Eier wachsen, was ist los bei dir? Hm. Oder du bist halt auf eine gewisse Art der Held der freien Wirtschaft, ja, der seinen Körper dem Zug des Fortschritts unter die Schienen wirft. Keine Ahnung, ich habe nach Bildern gesucht und nur komische
gefunden. War doch ganz gut.
Aber so wird man irgendwie wahrgenommen. Und das ist halt so dieses, auch Leute, die so einen komplett merkwürdigen Lebensstil fahren einfach. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als wir über Selbstoptimierung auch gesprochen haben. Ne? So The Rock und Mark Wahlberg und wie sie alle heißen und so. Ja, das ist ja auch alles Produktivität, Hustle Culture, Hauptsache dies, Hauptsache das. Auch dieses Side Hustle, ja, das ist auch so ein Ding. Das kommt aus dem Amerikanischen so rüber geschwappt, ja, dieser Ausdruck. Finde ich auch eine ganz, ganz komische Formulierung einfach, ja. Das klingt wieder, als hätte irgendjemand einen schwarzen Menschen in Amerika etwas sagen hören und sich gedacht, das ist cool, das sage ich jetzt auch. Und diese effektiv Nebenjob, ne, so Freelancer-Tätigkeiten quasi, wird ja auch immer wieder verkauft als, ja, und das musst du auch haben. Das musst du auch haben. Es ist nicht wichtig, also es kann nicht, erstmal ist ja sowieso, dass man sich mittlerweile darauf einstellen kann, dass man von der Arbeit, die vielleicht auch, das ist ja noch ein Problem, ne, die vielleicht irgendwie inhaltlich erfüllend ist und die aber auch viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht unbedingt immer besonders gut leben kann. Das heißt, dann steht es wieder nicht im Verhältnis. Also ich bin auf der einen Seite, bin ich unglaublich produktiv, ja, weil ich arbeite vielleicht meine 30, 40 Stunden in der Woche. ich arbeite vielleicht meine 80 Stunden im Monat. Ich arbeite vielleicht meine 30, 40 Stunden in der Woche, aber ich kriege halt nicht entsprechend das Geld, was ich bräuchte, damit ich davon irgendwie sorgenfrei leben könnte, sondern ich muss irgendwie am Ende des Monats trotzdem jeden Pfennig nochmal zweimal umdrehen.
Ja.
Was dann auch irgendwie damit einhergeht, dass die Mieten steigen und alles irgendwie immer teurer wird hier und da, ja. Und dann kriegt man halt erzählt, ja, wenn du damit ein Problem hast, dann liegt es an dir, weil du nicht hart genug arbeitest.
Ja. Das ist etwas, was ich auch unbedingt noch ansprechen wollte. Gut, dass du es erwähnst. Der Fokus liegt eben darauf, arbeite an dir selbst, um mit einem ungerechten System umzugehen. Ja. Anstatt, dass du eben dieses, also es ist die schöne Frage, die auch Tim Tondorf in seinen Instagram-Videos zu solchen Sachen wie dem Gender Pay Gap und so gesagt hat. Ja, warum ist das so? So, also warum sind die Sachen so, wie sie sind? Ne, also, ja, weiß ich nicht, ja, sind die Frauen halt früher nicht in gut bezahlte Berufe gekommen und weil das früher noch nicht so war, ist der Gender Pay Gap jetzt aber auch eigentlich nur 6%. Und so. Ja, aber warum ist das so? Also was sind die systemischen Ungerechtigkeiten, die dieses System bedingen? Also warum muss sich ein Handwerker mit 60 immer noch die Knie kaputt machen? Ja, dass ich den falschen Beruf ausgesucht. Nee, vielleicht kriegt er halt immer noch keine Rente, so. Und das ist halt einfach fucking ungerecht. Und die Miete bezahlt sich immer noch nicht, ist vielleicht sogar gestiegen. Ja, aber warum steigt die Miete in Berlin denn immer weiter? Was sind die Gründe dahinter? Warum müssen sich Menschen kaputt arbeiten? Ich bin ja selber auch vom Mietendeckel betroffen beispielsweise. Warum kann sich ein Erzieher in Berlin keine Zwei-Zimmer-Wohnung, abgesehen vom Stadtrand, leisten? Und muss seine Stundenanzahl erhöhen und sich kaputt schuften bis zum Burnout. Ja, hat er sich einen falschen Beruf ausgesucht? Ja, schwierig. Ja, soll er halt nach Brandenburg ziehen? Ja, auch schwierig. Vorzuschreiben, wann Leute wo leben können und dergleichen lebensregulatorische Sachen festzulegen, sehr schwierig, sehr schwierige Sache. Also es ist auch so ein bisschen Aufgabe der Menschen, die so extrem privilegiert sind und in extrem bequemen Lebenssituationen leben, sich auch politisch dafür einzusetzen, dass es diejenigen, die noch viel weniger Privilegien haben, die noch viel mehr ackern müssen als sie, nicht mit Füßen getreten werden weiter, weil das ist das, was wir faktisch gerade noch haben. Also das ist auch das, was ich auf der anderen Seite der Fahnenstange immer so sehe. Reiche, privilegierte, meist weiße, männliche Leute, die mir vorpredigen, dass ich mein Leben deklattern soll und minimalistisch leben soll, weil wir brauchen ja gar nicht so viel. Aber das ist so diese Art Verzicht, die eben auch auf Privilegien fußt. Ja, sie können sich das leisten, darauf zu verzichten, weil sie immer noch die Alternative hätten, theoretisch zu konsumieren. Und das ist etwas, was mir was gibt, zu verzichten, weil ich sehe, dass ich nicht dem nachgebe, was ich nachgeben könnte. Das steht aber nicht im Vergleich zu Menschen, die sich das einfach nicht leisten können und die verzichten, weil es nicht anders geht.
Ja.
So, das ist so. Und damit wird sich dann sogar so gebrüstet. So, ja, guck mal hier, ich verzichte auf all die Sachen. Ich nur das Nötigste. Aber das ist etwas, was sich auch wieder nicht universell kopieren lässt und was kein normativer Lebensstandard für die Gesellschaft sein kann. Also wir können nicht, weil kapitalistische Zwänge unser Leben bestimmen und die, weiß ich nicht, mit Mietenspekulationen Milliarden verdient werden und die Mieten steigen, können wir doch nicht anfangen, plötzlich Wäsche auf dem Boden zu trocknen und auf einer Matratze zu schlafen, statt auf einem Bett und, ein Feuer in der Wohnung zu grillen. So, das wäre dann so extremer Minimalismus generalisiert auf alle Lebensbereiche, wo es dann auch langsam offenbar wird, dass das irgendwie affig ist. Aber scheinbar ist ja das, was gefordert wird, dieses work on yourself to cope with a system without questioning the injustices of that very system type of mindset. Das ist das, was eine YouTuberin dazu gesagt hat. Ja, also wieder dieses arbeite an dir selber, um damit klarzukommen, dass das System, in dem du lebst, ungerecht ist, ohne das zu hinterfragen, warum das so ist.
Aber das ist ja genau, das ist halt so dieses, das ist halt so, das ist auch so, Sätze. Und zwar, ich finde, das hat schon Ansätze von Victim Blaming. Ja, es ist so dieses. Ja,
voll.
Es ist genau die gleiche Argumentationsstruktur, die dahinter steht, die Leuten halt sagt, ja, du bist ja irgendwie selber schuld. Ja, dieses ist, und das Schlimme daran ist, das ist so ein bisschen American Dream. Und jetzt werde ich ein bisschen ranten. Dieser American Dream, der auch in Deutschland immer wieder mehr verkauft wird, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär und bla und hast du nicht gesehen, der auch Teil dieses Produktivitätsmindsets ist, wo es heißt, du musst ja nur an dir selber arbeiten.
Wenn du hart genug
an dir arbeitest und hart genug arbeitest, kannst du alles erreichen. Und die gesellschaftliche Realität ist, dass das nicht stimmt. Es gibt genug Probleme, die man haben kann, genug Decken, an die man stoßen kann, wenn man halt bestimmte Anforderungen, die Gesellschaft an einen nicht ausformuliert, aber halt inhärent stellt, nicht erfüllen kann. Ja, das ist ja diese verschiedensten Formen von Diskriminierung, ja, und dann kommt halt auch die Intersektionalität dazu. Also zum Beispiel, du hast es im Leben generell schwieriger, wenn du eine Frau bist. Dann hast du es im Leben nochmal schwieriger, wenn du keine heterosexuelle Frau bist. Da hast du es im Leben nochmal schwieriger, wenn du transgender bist. Dann hast du es im Leben nochmal schwieriger, wenn du einer ethnischen Minderheit angehörst. Vor allem, wenn du schwarz bist. Das heißt also, wenn du jetzt eine schwarze Transfrau bist, dann hast du es so viel schwieriger im Leben und garantiert nicht dieselben Chancen wie, weiß ich nicht, Cornelius aus Berlin-Mitte, ja, der irgendwie, dessen Vater, weiß ich nicht, Vorstandsmitglied bei, weiß ich nicht,
Siemens.
Siemens ist, ja, siehst du. Also da hast du ganz, ganz andere Karten im Leben. Und dann den Leuten zu erzählen, es liegt ja an dir, ist zynisch, ist super zynisch, weil es ist so dieses, ja, das System ist ungerecht. Tja, musst du halt mehr arbeiten. So ist das halt. Haha. Und das ist, das, ich weiß gar nicht, wie, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Ja.
Ja.
Und wenn dann die Leute das immer glorifizieren und darüber erzählen und sagen, hier, ja und so und es geht ja alles und es ist ja alles möglich, ja. Und dann stürzen
ich hab's doch auch gemacht.
Sie stürzen sich wie die Geier auf jedes kleine Beispiel, wo das irgendwie ihr Narrativ untermauern könnte. Ja, dann gibt's vielleicht irgendwie, weiß ich, ich habe jetzt noch eine Dokumentation gesehen, es gibt in, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube in Thailand? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So eine Frau, die hat früher als Näherin gearbeitet, hat dann ihren eigenen Nudelladen aufgemacht und hat dann 2018 einen Michelin-Stern gekriegt. So. Aha. Siehst du, es geht doch. Ja. Also, wenn die das kann, dann können das alle. Ja. Dann kannst auch du das. Dann brauche ich mich nämlich nicht mehr kümmern. Das ist nämlich die andere Seite davon.
Ja.
Das ist so dieses,
in diesem Land, Felix, in diesem Land muss niemand obdachlos sein, sagte erst Julia Klöckner vor 2 Jahren zu einem Langzeitobdachlosen, der es nach 10 Jahren von der Straße geschafft hat und heute Unternehmer ist. Ja, aber Sie wissen doch, in diesem Land muss niemand obdachlos sein. Und das war genau das Gleiche. So.
Ja.
Sehen Sie, Sie haben es ja auch geschafft, so nach dem Motto.
Und das Ding
dann gibt es kein systemisches Problem, sondern dann sind das alles Einzelfälle.
Das Ding ist, wenn man den Satz im Konjunktiv schreibt, dann stimmt der sogar. In diesem Land müsste niemand obdachlos sein, wenn uns die Obdachlosen, und das ist jetzt wichtig mal für mich zu sagen, nicht so völlig scheißegal wären.
Ja.
Punkt.
Das Gleiche könntest du jetzt auch für Geringverdiener halt eben sagen, ja, ne? Oder für Arbeitslose, die noch eine Wohnung haben. Es ist einfach egal. Aber um jetzt mal den Bogen so wieder ein bisschen zu spannen,
ja.
Zu dem, was hat das jetzt mit mir privilegiertem Studenten zu tun, der mit seiner Workload nicht klargekommen ist hier? Naja, weil mir bewusst geworden ist, dass meine eigene Belastungsgrenze womöglich nicht der gesellschaftlichen Normvorstellung davon entspricht. Ne? Und das ist bei mir auf einer ganz anderen Ebene als bei Leuten, die wirklich abends umkippen, weil sie so einen langen Tag hatten und auch Berufen nachgehen, die körperlich viel belastender und zerstörender sind als meine. Aber ich merke bei mir, dass ich mir das langfristig nicht vorstellen kann, in so gesellschaftlichen Produktivitätssphären zu schweben, die mit Anerkennung verbunden sind oder in so einem hohen Maße mit Anerkennung verbunden sind, wie es für mich vielleicht gut wäre, sondern ich merke, dass ich da schon drunter liege. Ich merke, dass ich viel mehr Pausen brauche. Ich merke, dass ich nicht zweigleisig fahren kann, obwohl ich das ganz gerne würde. Also ich würde gerne nochmal irgendwas studieren. Ich würde gerne, also ich habe gemerkt, dass der Bachelor, den ich studiert habe, eigentlich für mich erst dazu gedient hat, zu entdecken, was ich tatsächlich interessant finde, aber nicht selber der interessante Studiengang war, der mich jetzt erfüllt hätte. Ja, aber wie soll ich das machen? Also ich müsste theoretisch dann nebenbei auch dafür arbeiten gehen. Und ich merke, das schaffe ich nicht. Das ist mir nicht möglich. Aber andere Möglichkeiten der Finanzierung, ist schwierig. Und das ist nur ein Beispiel von, du hattest deinen Shot und jetzt roll with it, versuch's irgendwie hinzukriegen und wenn nicht, dann passt es nicht. Und also für mich hat das eine große Angst ausgelöst, dass ich gemerkt habe, boah, ich bin an der Belastungsgrenze, aber es gibt keine Alternative dazu. Es muss für die nächsten 5 Monate genauso weiterlaufen. Und dann ist eben jetzt so unsere Quintessenz, die wir daraus jetzt ja auch geschlussfolgert haben, Es liegt nicht zwingend daran, dass euch das nötige Gadget dafür nicht jetzt gerade noch fehlt. Also kann man auch wieder auf YouTube die ganzen Produktivitäts-YouTuber, ja, du brauchst nur diese App, du brauchst nur dieses Mindset, du brauchst nur dieses und jenes. So, es liegt nicht zwangsläufig daran. Es liegt auch einfach daran, dass wir alle unterschiedliche charakterliche Voraussetzungen haben und unterschiedliche sozioökonomische Bedingungen haben. Und das alles ergibt ein Gesamtbild, in dem es uns als Individuum nicht zwangsläufig gleichermaßen möglich ist, so und so Produktivitäts-Output zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die wir diese Folge mitgucken können. Guckt, was euer Stand ist und was euch möglich ist. Und seid okay damit. Es muss okay sein. Und tretet dafür ein, dass es auch okay sein muss, wenn, ja, wenn euch so politisch die Möglichkeiten dazu bestehen. Also guckt bei eurer nächsten Stimmzettelverteilung bei der Wahl, was die Partei, die ihr wählt, vielleicht auch zu solchen Modellen sagt, wie wie sichern wir Renten ab? Wie sichern wir generell Berufsunfähigkeit ab? Wie ist es in Bezug auf Mental Health? Gibt es da vielleicht irgendein Programmpunkt, wo wir uns wiederfinden? Aber das sind nur so kleine Beispiele. Sucht euch einen Betrieb aus, wo ihr, also wenn euch das möglich ist, wo ihr merkt, da ist dieses Betriebsklima nicht so toxisch, dass man auf Durchhalteparolen angewiesen ist und dergleichen. Also wir müssen da wirklich, glaube ich, für uns selbst auch ein bisschen stärker einstehen und sagen, nee, ich bleibe jetzt heute nicht länger, auch wenn mir der Job Spaß macht. Ich mache keine unbezahlten Überstunden. Ich habe jetzt Feierabend. Nein, wir können, Lehrer, Pädagogen, ganz schlimm. Nee, ich kann jetzt nicht spontan noch was besprechen. Ich habe Feierabend, ich habe ein Privatleben. Tschüss, auf Wiedersehen, bumm, Tür zu. Na, also ich bin dafür, dass wir das alles einfach intensiver einfordern müssen. So wie ich, dass er halt Mittwoch sagt, ich bin erschöpft. Erschöpfung ist ein Grund, nicht zur Arbeit zu gehen. Ich kann nicht mehr, Punkt. Das ist okay, das zu sagen. Wir müssen diese Produktivität nicht in alle Lebensbereiche weitertragen und irgendwann ist es auch mal gut und wir haben das Recht auf Unproduktivität.
Definitiv. Definitiv. Bin ich ganz bei dir. Und es sind einfach so Sachen, ne? Das Leben kann nicht nur daraus bestehen, dass man sich irgendwie kaputt schuftet dafür, dass man irgendwas erreicht. Und das Ding ist halt, wenn wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir eben entsprechend festhalten auch, dass nicht jeder Mensch das gleiche Leistungsniveau erbringen kann. Physisch nicht erbringen kann. Physisch und psychisch nicht erbringen kann. Und dann aber von allen Leuten irgendwie das gleiche Leistungsniveau zu fordern, ist albern. Das ist wirklich, wirklich albern. Und da geht es nicht mal, noch nicht mal um irgendwelche systemischen Ungerechtigkeiten, sondern da geht es tatsächlich einfach nur darum, festzuhalten, dass, wann immer euch Leute erklären wollen, ihr müsst unbedingt produktiv sein und dann euch erklären, was Produktivität ist und dann euch erklären, dass ihr zu wenig macht.
Dass es nur an euch liegt.
Bitte, das ist meine Bitte, seid da extrem skeptisch bis hin zu, da könnt ihr direkt mal drauf scheißen, weil ihr werdet nicht umhinkommen, arbeiten zu gehen, wahrscheinlich. Ich finde das persönlich auch nicht ideal, weil es viele Leute gibt oder viele Menschen gibt, deren Calling ist einfach was anderes. Also gerade so kreative Berufe, die einfach auch schlecht entlohnt werden, da gibt es Menschen, die arbeiten in Berufen, in denen sie nicht arbeiten sollten, weil sie einfach irgendwie in einem Job arbeiten müssen, ja. Aber solange man darauf angewiesen ist, irgendwie Geld zu verdienen durch Lohnarbeit, so ist das dann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr euch ins Gedächtnis ruft, Arbeit kann nicht der Selbstzweck meines Lebens sein. Ich kann nicht mir denken, ich muss jetzt produktiv sein, ich muss jetzt produktiv sein, dann bist du produktiv bis zu dem Punkt, wo du es nicht mehr bist und im Zweifel kippst du dann einfach mal hinten um und hast dann dein ganzes Leben lang damit zu tun, aufzuräumen, was du dir da kaputt gemacht hast psychisch.
Ja.
Also das ist halt auch das, ja, weil dann hast du vielleicht die Angststörung entwickelt, dann hast du vielleicht noch irgendwo eine Psychose oder sowas entwickelt, dann hast du noch irgendwie dieses oder jenes und dann hast du das erstmal, dann musst du da erstmal mit klarkommen und ich glaube, das macht keinen Spaß.
Nee, glaube ich auch nicht.
Insofern, es gibt diese Work-Life-Balance, ne, und übrigens gerade in Corona-Zeiten, ganz wichtiger Punkt, die meisten Leute arbeiten im Homeoffice mehr als im Büro.
Ja, aus Grund des schlechten Gewissens und aus Grund der mangelnden festen Arbeitszeiten wahrscheinlich. Auch ging mir genauso, als ich im Homeoffice war.
So, und das ist, da muss man auch mal überlegen. Ich mache das nämlich auch. Ich arbeite ja auch im Homeoffice hauptsächlich. Ich arbeite jeden Tag. Ich arbeite 3 Stunden pro Tag. Habe ich mir ausgerechnet, das ist meine tägliche Arbeitszeit, die ich arbeiten muss. Ja, wenn ich mal mehr arbeite, arbeite ich am nächsten Tag weniger. Aber ich lasse mir einen Timer laufen und gucke zwischendurch drauf und bin so, 3 Stunden vorbei, gut, Laptop zu, weg.
Ja.
Weil ich erwische mich ab und zu selber dabei, wo ich dann da sitze und es sind dann irgendwie 4,5, 5 Stunden. Ich bin so, naja.
Das noch zu Ende, komm. Das
ja,
noch.
Eben, genau. Bullshit. Nee, Quatsch. Arbeit vorbei, Ende.
Ja.
Ende aus.
Ich glaube, es ist, wenn euch die Möglichkeit besteht, ist es nicht unbedingt die schlechteste Idee, sich zu überlegen,
was sind denn gerade meine Prioritäten und welche davon kommen von mir aus und welche von außen? Also was muss ich gerade gerecht werden,
ja,
und wo ist da die Grenze und wie kann ich meine eigenen Vorstellungen damit irgendwie vereinbaren? Und was für mich auf jeden Fall funktioniert, ist das zeitlich zu limitieren, wie du es eben auch sagst. Ich lerne in der Woche 10, 15 Stunden oder ich gucke auf die Woche und stelle fest, hey, heute hat meine Schwester Geburtstag, heute sollte ich keinen langen Studientag einlegen, heute gehe ich Geburtstag feiern. Und dann zu gucken, ich beschäftige mich vielleicht in nächster Zeit diese Stundenzahl mit meiner Masterarbeit oder mit meinem Abendschulprogramm oder was auch immer. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann reicht das. Und auch nicht noch mehr, wenn man denkt, es geht, sondern nee, wenn das diese Woche gut geklappt hat, dann macht man nicht nochmal 5 Stunden extra, weil die Ressourcen reichen, sondern dann macht man 5 Stunden das, was man gerade möchte. Und ich habe ganz gute Erfahrungen wirklich mit so Zeitbudgets gemacht, weil unsere Lebenszeit wirklich sehr wertvoll ist. Insofern sollten wir eine bewusste Einteilung davon vornehmen und auch nicht zu harsch damit umgehen, wie so die Zeit für Lohnarbeit versus Freizeit ausfällt, sondern auch radikal Stunden für Freizeit budgetieren, die nach oben hin mutig sind und nicht nach unten hin. Mhm. Also nicht das Mindestmaß, sondern wirklich erstmal gesund reinhauen, würde ich vorschlagen.
Ja,
guckt doch mal, wie das für euch funktioniert. Das ist zumindest unser Tipp, wenn euch das möglich ist. Ne? Und ansonsten umgekehrt gucken, in Lohnarbeitsverhältnissen, die prekärer sind, ja, was da eben auf der anderen Seite noch möglich ist. Ne?
Passt einfach auch auf euch auf, Leute. Passt einfach auf euch auf. Wenn ihr feststellt, ne, wie Konzi es gemacht hat, ich komme nicht mehr hinterher, mein Körper sagt nein, dann sagt der Körper nein. Genau. Es ist nicht heroisch, arbeiten zu gehen, auch wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn es einem nicht gut geht.
Ja? Und auch wenn das schon immer so war, also wenn das bei euch auf Arbeit irgendwie so Sitte ist, dass man da durchpowern musste durch das erste Jahr und 80 Wochenstunden hat. Ich kenne das von so ÄrztInnen, die auf Station dann so 24-Stunden-Schichten schieben, denn das war schon immer so. Und wenn du das mal durchgehalten hast, dann kann dich nichts mehr. Ja, scheiß drauf. Es ist doch trotzdem inhuman. War auch schon vor 60 Jahren inhuman. So, ja. Niemand kann so lange arbeiten. Insofern auch in solchen Berufen. Nee, auch ihr habt das Recht auf Feierabend und steht dafür ein. Steht einfach dafür ein. So verbessern wir unsere Arbeitskultur in allen Bereichen, auch für Jobs, die wesentlich prekärer sind als unsere eigenen. Genau, und wachsen als Gesellschaft schlussendlich ein bisschen, sodass auch Menschen wie wir mit Angststörungen davon profitieren können. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal. Das war unsere, ich glaube, 23. Folge. Wir waren wieder so produktiv, Felix, wieder über eine Stunde. Wahnsinn, wir sind so toll. Oh, Gott sei Dank. Und wir wünschen euch einen wunderbaren, schönen, angenehmen und hoffentlich herrlich unproduktiven Sonntag. Macht's gut, eure Männer, die weinen.
Tschüss.